Nein, das ist einige Jahre her. Nicht viele, aber ich schätze mal so, zumindest, dass es vor Corona war. Also sind es mindestens zwei. Ja, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, gab es in Schlangen noch ordentliches Schneegestöber. Und ich habe gedacht, oh, wie wird das werden? Lichtenau ist ja doch noch ein bisschen höher. Aber freie Fahrt, super freie Fahrt. Nicht angenehm schönes Wetter, aber keine Behinderungen. Ja, wir leben in einer Welt, wo sich gerade im Moment so zeigt, wie doch Menschen zueinander stehen und wie unruhig alles ist, wie aufgeregt alles ist. Es gab wie schon vor Corona die vielen schrecklichen Dinge in dieser Welt. Und das liegt am Menschen. Ein Philosoph, das war ein Engländer, sagte einmal, der Mensch ist des Menschen Wolf. Mord, Totschlag, Kindesmissbrauch und so weiter. Wenn wir abends die Nachrichten anmachen und die verfolgen, dann können wir nach den Nachrichten den Fernseher ausmachen und uns sagen, wir leben auf einem Planet des Schreckens. So krass ist es eigentlich. Und die Bibel sagt es. Die Bibel sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt sich im Bösen befindet. Aber es gibt eine Ursache dafür. Es gibt eine Sache, die schlimmer ist als alle anderen Dinge. Und alle sind auch auf diese eine Sache zurückzuführen. Und das ist die Sünde. Deshalb wundert es uns nicht, dass im Himmel Freude ist über einen Sünder, der Buße tut. Große Freude über einen Sünder, der Buße tut. Jesus sagte einmal, ein Mann, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Denken wir öfter mal über diese Aussage nach. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ralf, deine Sünden sind dir vergeben. Peter, deine Sünden sind dir vergeben. Maria, deine Sünden sind dir vergeben. Die meisten von uns, die wir heute Morgen hier sind, haben solches Verfahren. Unsere Sünden sind uns vergeben. Aber haben wir diese Tatsache auch mal vor Augen? Und denken wir des Öfteren einmal darüber nach? Ist uns ein Stück klar, wie großartig es ist, wenn uns die Sünde vergeben ist? Es gibt einen ganz wunderbaren Psalm, schon angeklungen, Psalm 32 von dem großen König David, der sich sehr auch um dieses Thema der Sündenvergebung dreht, der dieses Thema behandelt. Ich finde es sehr interessant, dass dieser Psalm, das werden wir gleich noch genauer betrachten, David schaut zurück und sieht, wie schlimm es ihm ging. Man kann sagen, der Mann war völlig deprimiert, völlig depressiv. Und dann sehen wir eine Wicklung in diesem Psalm, und am Ende steht Jubel und Freude. Und ich möchte diesen Weg heute auch mal mit euch gehen, durch diesen Psalm. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und du weißt wenig von der Freude am Herrn. Und vielleicht hat es genau die Gründe, die wir heute Morgen hier ein wenig beleuchten wollen, innerhalb dieses Psalms. Freu dich, dass dir deine Sünden vergeben sind. So möchte ich diese Predigt heute Morgen überschreiben. Mir ist wichtig dabei, dass wir ganz neu erkennen, wie großartig dieser Segen der Sündenvergebung ist. Und ich möchte auch Mut machen, Sünde zu bekennen. Ich weiß, dass das vielerorts verlernt wird oder verlernt worden ist schon in den heutigen Tagen. Wir arbeiten heute Morgen innerhalb dieses Psalms gewissermaßen an unserer Freude am Herrn. Es handelt sich bei diesem Psalm um den zweiten der sogenannten Bußpsalmen. Auch handelt es sich bei diesem Psalm um ein sogenanntes Maskil, ein Lehrstück. Aber den wollen wir jetzt erstmal lesen, den Psalm 32. Von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahmen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Der Anlass zur Entstehung dieses Psalms war Davids Sünde mit Bathseba. Oder besser, Davids spätere Buße über diese Sünde. Psalm 51 gilt ja als der Psalm zu diesem Thema. Allerdings zeigt uns Psalm 51 die unmittelbare Reaktion Davids auf die Ermahnung des Propheten Nathan. Dieser Psalm hier ist sicherlich später geschrieben und zeigt uns vieles von dem Ergehen Davids vor und nach der Buße. Es ist ein Lehrstück zur Ermutigung, die Sünde zu bekennen, und gleichermaßen ist eine Warnung, nicht zu sündigen, weil wir sonst die Freude an unserem Gott verlieren. Ich möchte diesen Psalm Vers für Vers zu erklären versuchen. Es sind insgesamt 6 Abschnitte, kurze. Der Großapostel Paulus zitiert die beiden ersten Verse in Römer 4, Vers 7 und 8. Er muss diesen Psalm sehr geliebt und oft darüber nachgedacht haben. Dass Gott Sünden vergibt, das ist ja unbegreiflich. Diese Tatsache stellt David an den Anfang seines Psalms. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Wir kennen die Seligpreisung von Jesus aus der Bergpredigt, Kapitel 5. Und das sind hier, das ist eine doppelte Seligpreisung, die wir hier finden. Dass wenn Jesus sagt, glückselig oder selig die, hier heißt es wohl dem. Und David erzählt hier, wie er dieses Glück fand. Hören wir gut zu, was David sagt. David lehrt uns hier den Weg zur Freude, die uns von nichts und niemand genommen werden kann. Ist etwas, was ich in letzter Zeit gerne betone, weil es biblische Wahrheit ist. Auch diese ganzen Umstände, dieses ganze Durcheinander in dieser Welt, wenn wir nah beim Herrn sind, diese Freude kann uns nichts und niemand nehmen. Die kann uns nicht genommen werden. Das ist etwas Wunderbares. Somit geht die Predigt heute eigentlich sehr um unsere Beziehung zum Herrn. Und ich halte sie für das Kernstück unseres Lebens, das Essentielle, das Entscheidende. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Die Sünde ist vergeben, die Sünde ist zugedeckt. Sie wird von dem Herrn nicht angerechnet. Alle Sünde richtet sich gegen ihn. Und alle Sünde kann auch nur dort vergeben werden. Wir wissen von der Schwere der Sünde Davids. Er hatte sich Bathseba, die Frau Urias, genommen und später, um zu vertuschen, dass dieses Kind, das Bathseba dann zur Welt bringen würde, von David ist, dass er Ehebruch begangen hat mit ihr, um das zu vertuschen, wollte er es ihrem Mann unterjubeln, dem Uria, und als das nicht gelang, stellte er ihn an die vorderste Stelle, an die Front im Krieg, sodass er starb, dass er getötet wurde. Und es verging ein Jahr, wohl ungefähr, bis der Prophet Nathan zu ihm kam und ihn in die Schranken wies. David tat Buße und jetzt erklärt er hier, welch eine Glückseligkeit es ist, wenn man von seiner Sünde freigesprochen wird und die Schuld beseitigt ist. Ist uns das bewusst, dass es nicht Besseres und nicht Größeres gibt, als dass einem Menschen die Sünden vergeben wurden? Es gibt nichts, das weitreichendere Folgen hat als die Sündenvergebung. Dadurch kommen wir Menschen nämlich mit Gott ins Reine. Das ist doch das Problem des Menschen, dass er mit Gott eben nicht im Reinen ist. Und wo diese Trennung aufgehoben ist, was nur durch das Opfer Jesu Christi geschehen kann, dass das tiefste und grundsätzliche Problem des Menschen aufgehoben. Aber alles liegt am Urteilsspruch des Herrn. Vergibt er Sünde, dann ist sie vergeben. Aber unser Glück hängt auch ein Stück von uns selbst ab. Die Vergebung der Sünde hat auch mit uns zu tun. Wir lesen auch in diesem zweiten Vers, und in dessen Geist keine Falschheit ist. Vorher war Falschheit in Davids Geist. Er hatte diese Sünde getan und hat damit gelebt. Er hat das nie geklärt mit seinem Herrn. Wir sehen ja, wie schwer es ihm ging. Er hat es nicht geklärt. Und erst als er es geklärt hat, da war er wieder gut dabei. Also die Wahrhaftigkeit ist unumgänglich. David hatte versucht, vielleicht hat er versucht, seine Sünde zu verbergen, hat er mit Sicherheit getan. Zu vergessen, zu verdrängen. Und er hoffte, sie würde ihn dann nicht mehr plagen. Aber es gibt, ihr Lieben, keine Psychologie, keine Zerstreuung, keine Versuche, das Gedächtnis zu betäuben. Nichts kann den Menschen glücklich machen, außer Wahrhaftigkeit. Echt vor Gott sein. Wir müssen unsere bösen Taten ohne Wenn und Aber bekennen, ohne Abschwächungen und entschuldigende Erklärungen. Gott sieht das Herz des Menschen an und er wird nur dem vergeben, der in Aufrichtigkeit zu ihm kommt. Mit Gott können wir nicht irgendwie Kuhhandel machen. Ihm können wir nichts vormachen. Er sieht unser Herz, er sieht da Dinge, die wir nicht sehen. Ich frage dich heute Morgen, sind dir deine Sünden vergeben? Ist dieses größte Problem, das ein Mensch nur haben kann, in deinem Leben beseitigt? Ich rede jetzt vom Grundsätzlichen. Möchte dich ermutigen, wenn du es noch nicht getan hast. Gott vergibt. In Jesaja 55, Vers 7 heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, was wäre, wenn unser Gott nicht so wäre? Es ist einfach großartig, dass Gott solches tut. Er spricht Sünder frei, die das Opfer Jesu Christi angenommen haben. In meinem eigenen Leben war es damals, als würde ich von einer Zentnerlast befreit. Und ich habe damals gedacht, als junger Christ, das muss immer so sein. Und dann habe ich erlebt, bei manchen anderen ist es anders. Aber es entsteht eine Freiheit, eine Zuversicht, die unsagbar ist. In unserem Text aber geht es ja darum, dass ein gläubiger Mensch, David war ja ein gläubiger Mensch, in Sünde lebt und sie schließlich bekennt. So möchte ich noch viel mehr dich ansprechen, der du Jesus kennst. Bleib nicht in deiner Sünde, der Herr vergibt. Warum macht uns erfahrene Vergebung so glücklich? David spricht ja sehr deutlich davon, da werden wir gleich noch auf Einzelheiten eingehen, weil sie uns ganz einfach wieder in die Nähe Gottes bringt. Bei Gott sein, nah bei Gott sein, das ist unsere eigentliche Glückseligkeit. Darum ist Sünde für uns so schlimm. Sie trennt uns von Gott. Im Folgenden sehen wir etwas vom Elend eines unbußfertigen Herzens. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Um ein Jahr hielt es David in der Sünde aus. Und wir sehen ja, die Entfremdung von Gott fraß ihn förmlich auf, sowohl seelisch als auch körperlich. Es muss ein wirklich schlimmes Jahr für David gewesen sein. Wir wissen nicht, warum er nicht zum Herrn ging, warum auch der Prophet erst kommen musste, ihm das sagen musste. Wahrscheinlich hatte sich sein Herz auch schon verhärtet. Gott lässt mit sich keinen Kuhhandel machen. Wenn wir die Sünde wählen, kann es sehr schmerzlich für uns werden. Es wurde sehr schmerzlich für David. Im Neuen Testament lesen wir sogar an einer Stelle, in 1. Korinther 11, Vers 30, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Warum war das so? Weil die Christen in Korinth beständig in ihren Sünden lebten und dann zusammenkamen als Gemeinde und so das Abendmahl feierten und Gott überhaupt nicht ehrten dabei und dem Bruder überhaupt keine Liebe erwiesen. Manche waren betrunken, man war zerstritten, man war nicht eins und man verunehrte den Herrn in hohem Maße. Und dann kam es so weit, dass Gott einige rausnahm. Entschlafen sind die. Die sind gestorben. So weit kann es gehen, bis zum physischen Tod. Die Sünde an sich ist eigentlich nicht das Problem für unseren Herrn. Es ist unsere Haltung dazu. Das ist das Problem. Und das ist auch für Gott das Problem. Uns dahin zu bringen, dass wir einsichtig werden, Buße tun und die Dinge wieder in Ordnung bringen. Gott erwartet von seinen Knechten Einsicht und Demut. Wir müssen es lernen, Gott Recht zu geben. Ich mag diesen Ausdruck sehr. Gott Recht geben. Das tue ich ja, wenn ich meine Schuld bekenne. Herr, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Du hast Recht, ich bin im Unrecht. Unrecht ist ja eigentlich auch das Wort für Sünde, das wir in der Bibel finden. Die Sünde ist das Unrecht oder die Ungerechtigkeit. Gott erwartet von uns Bußfertigkeit. Deshalb lass uns diese Anordnung Gottes ernst nehmen und bekenne ihm deine Sünde. In Vers 5 lesen wir, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Hier entscheidet sich alles. Nichts kann mir helfen, wenn ich nicht bereit bin, Gott Recht zu geben. Mir wird es schlecht gehen, vielleicht nicht so schlecht wie David, aber mir wird die Freude des am Herrn völlig abhanden kommen. Und das ist ja unsere eigentliche Kraft. Wir lesen in Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir sind ja nur stark mit unserem Herrn. Und wenn die Beziehung stimmt und die Freude da ist, dann sind wir wirklich stark. Aus uns schaffen wir nichts. Wenn wir uns über unseren Gott freuen können, dann sind wir stark. Und Sünde stört die Beziehung zu ihm. Wir können uns dann nicht freuen. In Jeremia 2,19 heißt es, deine Bosheit ist Schuld. Ich denke, dieser Vers passt total über diesen Psalm. Deine Bosheit ist Schuld, dass du so geschlagen wirst und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, dein Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott der Herr. Ist es nicht genau das, was David erfuhr? Jammer und Herzeleid, weil er nicht mehr in Beziehung zu seinem Herrn stand und die Dinge nicht in Ordnung gebracht hatte, sondern so weiterlebte, als wäre nichts. Ihr Lieben, Gott besteht darauf, dass wir Christen Buße tun. Ich sagte schon mal eingangs, das ist oft verlernt worden heute. Man sagt heute schnell, als ich zu Jesus gekommen bin, hat er mir alle meine Sünden vergeben. Die meiner Vergangenheit, die in meiner Gegenwart, die in meiner Zukunft. Das ist auch so. Das hat er getan. Auch meine zukünftigen Sünden sind vergeben. Aber, da kommen wir gleich drauf. Ich lese erstmal die Verse. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Offenbarung 2, Vers 5. 2,16, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. 3,3, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wir wissen nie, was Gott tun wird, wenn wir so das einfach so laufen lassen mit der Sünde und nicht unsere Beziehung zum Herrn klären. Es ist für mich eine ganz wichtige Disziplin, das immer wieder zu tun. Es ist eben nicht unerheblich in dem Sinn, dass mir alle meine Schuld vergeben ist. Juristisch und formell. Jesus hat die Strafe für alle Sünden getragen. Das steht außer Frage. Aber, wie ich schon sagte, das Problem ist nicht die Sünde, sondern unsere Haltung zur Sünde. Und Gott ist unser liebender Vater. Und er wünscht sich nichts mehr, als uns nah bei sich zu haben. Er möchte uns bei sich haben. Jesus hat sogar gesagt, einmal im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, da hat er gebetet für die Seinen, hat gesagt, ich will, dass die einmal bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und Jesus möchte auch heute uns bei sich haben. Und Sünde stört unsere Beziehung. Wir wenden uns in unserer Sünde von ihm ab. Auch David waren alle Sünden vergeben. Es gibt nur Sündenvergebung aufgrund des Opfers Jesu Christi. Wie sonst sollte Gott uns Sünden vergeben? Aber warum hat sie denn David so gequält, wenn sie ihm doch vergeben war? Ja, weil Gott mit seiner Sünde nicht einverstanden war. Weil Gott David liebte, schickte er ihm Nathan, der ihm seine Sünde zeigte. David hatte längst nicht mehr klar gesehen. Und es war doch auch Davids Glück. Letzten Endes war es sein Glück, dass es ihm so schlecht ging. Dass Gott ihn gebeugt hat. Dass Gott seine Hand Tag und Nacht schwer auf ihm lasten ließ. Denn er machte ihn damit bußfertig. Und schließlich hatte der Jammer ein Ende. Manchmal lässt Gott einen Menschen lange in seinem Elend stecken. Ich weiß von manchem Fall, wo manch ein Mensch in Sünde verstrickt den Weg weiterging und irgendwann bald alles über ihm zusammenbrach. Und er noch ein Häufchen Elend war. Es ist auch so, dass es uns demütigt und gut tut, wenn wir unsere Sünde bekennen. Wenn wir zu Gott gehen und sagen, Herr, vergib. Du hast recht, ich bin im Unrecht. Das tut unseren doch zum Hochmut neigenden Charakteren gut. Ich bin der Überzeugung, dass es keine unglücklicheren Menschen gibt, dass es keine jämmerlicheren Gestalten gibt als unbußfertige Christen. Wen wundert, sie befinden sich im Clinch mit dem lebendigen Gott, mit dem Höchsten. Sie weigern sich, Gott Recht zu geben und sich vor ihm zu beugen. David bekannte schließlich seine Sünde und der Herr vergab ihm. Und ihr Lieben, ein solches Bekenntnis, das ist wirklich ein Segen für unser Leben. Die Verse 6 und 7. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Zu der Zeit, da du zu finden bist. Er steht nicht in der Sünders Macht, den Zeitpunkt seiner Umkehr aus sich zu schaffen. Ohne Gottes Hilfe würde er in seinen Sünden umkommen. Aber wenn Gott die Gnade zur Umkehr schenkt, dann gilt es, das zu nutzen. Zu der Zeit, da er zu finden ist. Ein gottloser Philosoph, ich meine, es war Voltaire, der sagte einmal, ach, Gott wird mir schon vergeben. Es ist ja sein Geschäft. Niemals, ihr Lieben. So ist das nicht. Gott wird uns nicht schon mal vergeben. Er wird uns vergeben, aber wir müssen mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommen. Deswegen ist es immer ein ganz gefährliches Spiel, mit Sünde zu liebäugeln. Im Sinne von, ich kann sie ja dann später bekennen. Vorsicht, es könnte geschehen, dass wir eine lange Zeit gebunden sind. David spricht hier sehr deutlich davon, wie er wieder unter den Schutz Gottes geriet, nachdem er seine Schuld bekannt hatte. Eine neue Sicherheit, eine neue Geborgenheit und eine große Freude waren die Folge von Davids Sündenbekenntnis. Die Aufrichtigkeit des Christen und sahen daraus folgende Sündenbekenntnis ist der einzige Weg zu Gewissheit und Freude. Und in den folgenden Versen sehen wir, in welche Schwierigkeiten uns unsere Dickköpfigkeit bringen kann, unsere Unbußfertigkeit. Es heißt in Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viel Plagen. Wer bei dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Gott ergreift hier selbst das Wort. Wir finden derartiges auch im Psalm 81, die wörtliche Rede, als wenn Gott hier genau selber spricht. Gott will uns unterweisen, uns den Weg zeigen, auf den wir wandeln sollen. Gott will uns lehren, aber nicht durch Züchtigung, sondern auf eine bessere Weise. Wir sollen einsichtig sein und auf Gott hören. Als ich ganz junger Christ war, habe ich gedacht, ja, mir wird das wahrscheinlich nicht passieren mit Züchtigung. Ich habe die Bibel ja gelesen und las davon, ich werde immer auf den Herrn hören. Dann gibt es keine Züchtigung. Ja, ich habe mich vertan, ne? Ihr wisst das alle, die ihr schon länger im Glauben seid. Wir haben eine große Neigung in unserem Herzen, eigene Wege gehen zu wollen und nicht auf den Herrn zu hören. Aber Gott will uns unterweisen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir solche Menschen sind. Lebst du in der täglichen Unterweisung durch den Herrn? Lassen wir Gott in unserem Leben Tag für Tag zu Wort kommen? Anders als durch Schläge, indem wir uns ganz einfach diesem Wort widmen. Welches Verhältnis hast du zu dieser Heiligen Schrift? Bist du jemand, der diesem Buch viel Zeit verbringt? Hier begegnen wir dem Herrn. Hier, ihr Lieben, redet Gott. Und wie schrecklich ist es, wenn seine Kinder dieses Buch vielleicht auf dem Tisch liegen haben, aber es geschlossen bleibt. Es ist tragisch. Also ich wüsste nicht, wie ich leben sollte, ohne Tag für Tag mit diesem Wort umzugehen, den Herrn zu suchen. Manchmal habe ich den Eindruck, ich finde ihn nicht. Manchmal bleibt mein Herz schwer. Manchmal bin ich betrübt. Aber manchmal bricht auch eine große Freude auf. Ich weiß nicht, wie ich ohne diese Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort leben sollte. Hier offenbart sich Gott in seinem Wort. Die Bibel ist das total, wirklich das Wesentliche für unser Leben. Wir brauchen sie. Und wo wir sie vernachlässigen, da vernachlässigen wir die Beziehung zu unserem Herrn. Und wir haben sie auch nicht nur zu unserer Erbauung. Ne? Dann redet man hinterher übereinander, miteinander und sagt, boah, das war eine tolle Predigt und. Ja, wenn die toll war, dann hat es was bewirkt in deinem Leben und du willst das jetzt umsetzen. Darum geht es. Wir haben die Anordnung Gottes, damit wir danach handeln. Gott will uns raten, sein Auge auf uns richten. Luther sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Nun können wir Gott nicht wirklich ins Auge sehen, aber wir können schon biblisch gesehen Augenkontakt zu ihm aufnehmen, indem wir immer wieder die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und das geht sehr über sein Wort und auch durch das Gebet. Augenkontakt. Als unser Sohn noch ganz klein war und er manchmal ein bisschen zappelig war am Tisch, da wusste er genau, wenn ich ihn anguckte, wusste er genau, was ich meine. Ich habe nicht gesprochen, ich habe ihn angeguckt und er wurde stiller. Er wusste, oh, Papa gefällt da irgendwas nicht. Wusste er genau. Und so kann das auch mit uns sein. Wir merken, wenn wir mit dem Herrn leben, in der Beziehung stehen, dann merken wir, wenn mir etwas nicht gefällt. Viele Fragen, die aufkommen im Leben, sind deshalb nur da, weil wir die Beziehung vernachlässigen. Eine intakte Beziehung, das ist, was Gott sich wünscht mit uns. Wenn das stimmt mit uns, unserem Gott, dann richten wir unser Angesicht auf ihn. Und dann kann er uns tatsächlich mit seinen Augen leiten. Aber wo wir die Sünde vorziehen, wo wir ihm den Rücken zukehren, um uns vor ihm zu verbergen, weil wir die Sünde nicht lassen wollen, da ist jeglicher Augenkontakt unmöglich. Wir können selber wählen. Das Glück seiner Nähe oder, wie David es sagt, viel Plage. Gott rät uns nicht, wie Rosse und Maultiere zu sein, die keinen Verstand haben. Sind wir nicht wirklich wie ohne Verstand? Und wie Tiere, wenn wir die Sünde wählen und den Weg des Eigensinns gehen. Ein anderer Psalmist, Asaf, sagte das auch einmal in einem Psalm, dass er wie ein Tier vor Gott war, als er in seinem Unverstand lebte und der Sünde freien Lauf ließ. David war lange störrisch wie ein Maultier. Er meint sich hier selbst. Darum musste er viel Plage erleiden wie ein Gottloser. Ja, er kann auch uns Zaum und Gebiss anlegen, wenn es nötig ist. Aber wie anders der Mensch, der die Leitung und Führung Gottes sucht. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Ich habe dieser Tage ein junges Ehepaar in einer Gemeinde besucht und da gab es eine schlimme Diagnose der jungen Frau. Krebs und aggressiv, Streuung in die Lunge. Und man weiß überhaupt nicht, was wird. Es steht überhaupt noch nichts fest. Und ich war dort zu Besuch, war natürlich sehr bewegt. Aber sie strahlte eine Zuversicht aus, die enorm war. In dieser Not. Sie weiß gar nicht, was kommt. Und da ist das so, diese Beziehung ist da. Und dann kann das so sein. Mitten in der Not. Wer dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Schließlich finden wir im letzten Vers die Aufforderung an alle Gerechten, sich am Herrn zu freuen. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Weißt du etwas von dieser Freude am Herrn? Diese Frage möchte ich dir einmal stellen. Diese Freude kann nur entstehen, wenn wir ganz bewusst mit dem Herrn leben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, den Kontakt zu ihm suchen, wenn wir unseren eigenen Sinn ablegen, uns von ihm führen und leiten lassen. Auch während der Predigtvorbereitung ist es mir noch einmal sehr klar geworden. Der Herr selber will meine Freude sein. Ja, je mehr ich mich darüber freue, ihn zu kennen, und je mehr meine Zufriedenheit aus meiner Beziehung zu ihm erwächst, desto mehr werde ich ihn verherrlichen. Ich werde dann ein wirklicher Verehrer seiner Person sein. Dann bin ich einer von den Anbetern, die Gott sucht. Solange er die Quelle meines Glücks ist, aus der ich Tag für Tag trinke, so mehr bin ich gewappnet, mir keine eigenen Zisternen zu graben, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Das ist ein Zitat aus Jeremia. Die Juden damals haben sich, sagt der Herr, eigene Brunnen gegraben und sie geben kein Wasser. Wir kennen die Quelle, ihr Lieben, wir kennen die Quelle. Lasst uns dorthin gehen. Die Bibel fordert uns auf, alle Zeit Dank zu sagen für alles. Dann wird doch daran klar, dass Gott mich reich beschenken will, in erster Linie mit seiner Gegenwart. Wenn ich doch sagen kann, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann liegt es doch auf der Hand, dass er nur Gutes mit mir im Sinn hat. Glaubst du das? Diese Aufforderung, uns an Gott zu freuen, finden wir auch im Neuen Testament, besonders stark im Philipperbrief. Kapitel 4, Vers 7 heißt es, freut euch im Herrn, alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir wirklich sehende und verständige Christen wären, wenn wir wirklich unser ganzes Vertrauen in Gott setzen würden, dann wäre Freude eine ganz und gar logische Folge. Aber es ist angefochten. Die Beziehung wird immer attackiert, Tag für Tag. Aber wir können immer wieder zu Gott fliehen. Wenn ich das wirklich glaube, dann ist doch Freude die einzige angemessene Antwort darauf, dass ich zutiefst glaube, dass Gott, der Allmächtige, mich unendlich liebt und nur Gutes mit mir im Sinn hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, Tag aus, Tag ein, mit dem Herrn. Ich bin ein Mensch, der so ein bisschen zum Schwermut neigt. Und manchmal muss ich mich besinnen, was heißt manchmal, ich muss mich jeden Tag besinnen, wer ich eigentlich bin, was eigentlich los ist in meinem Leben, dass Gott da ist und er mich liebt. Ich lasse das jetzt in einem Buch, das hat mich unglaublich angesprochen. Welches Selbstverständnis hatte der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und die Briefe geschrieben hat? Wisst ihr, wie sich nennt in dem Johannesevangelium? Er nennt sich den Jünger, den Jesus liebt. Wisst ihr, manchmal fällt ich das so aus den Augen. Ich bin der und du bist der. Es gibt keinen Jünger, den Jesus nicht liebt. Auch wenn das so speziell hier Johannes so sagt. Aber es tat mir so gut, das wieder neu zu sehen. Und ich lag nachts im Bett, bin schlafen gegangen, hatte diesen Gedanken vor Augen und war richtig, fast ein bisschen aufgeregt. Dass das so ist, dass Gott mich so liebt. Ja, wir müssen begreifen, was wir an unserem Gott haben. Kennst du etwas von diesem Jubel? Lange Gesichter passen zu Christen einfach nicht. Auch wenn wir manchmal wirklich Schwieriges durchmachen. Wir müssen immer wieder zurück zur Basis. Der Herr hat meine Schuld vergeben. Und Herr, ich bin bereit, die Dinge zu lassen, die dir nicht gefallen. Ich bin bereit, meinen Nacken zu beugen. Ich beuge mich vor dir. Wie sagt ein Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Sündenvergebung. Das war das Thema unserer heutigen Predigt. David ließ uns teilhaben an seiner Freude, dass ihm die Sünden vergeben waren. Wann hast du dich das letzte Mal darüber gefreut? Wann hast du zum letzten Mal deine Sünde bekannt? Eine wichtige Disziplin. Denn wir sahen auch, in welche Nöte Unbußfertigkeit und Eigensinn David brachten. Der Herr vergibt. und der Gerechte, dem die Sünden vergeben sind, der kann jubeln. Der kann sich an seinem Gott freuen, denn ihn umgibt die Gnade. Das nichts anderes ist als die Fürsorge Gottes. Wir haben die Wahl. Wie entscheidest du dich? Amen.